Glückspiraten Segeltalk, der Podcast für Genusssegler. Von und mit den beiden Glückspiraten Babsi und Erik. Willkommen an Bord.
Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil unseres Hanseboot-Specials. Dieses Mal treffen wir zuerst auf Sönke Röwer, Buchautor und Langfahrer. Der wird uns gleich ein bisschen was erzählen zu seinen aktuellen Projekten. Und danach kommt noch ein Interview mit Rainer Lente. Rainer Lente ist bei der Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Und mit ihm haben wir im Anschluss noch ein Interview geführt. Jetzt kommen wir aber zunächst mal zu dem Interview mit Sönke Röwer, Buchautor und Langfahrer, der verschiedene Vorträge auf der Hanseboot gehalten hat, unter anderem über das richtige Ankern, aber auch über den Goethe-Kanal, über den wir uns jetzt kurz unterhalten wollen. Und ja, Sönke war auch unter anderem wegen seines Ostsee-Seminars da, was er auf der Hanseboot gehalten hat. Und erzählt uns auch noch ein bisschen was zu seiner Entscheidung, die sein Berufsleben jetzt nachhaltig beeinflussen wird. Viel Spaß dabei. So, ich bin jetzt hier zusammen mit Sönke Röwer, Autor und Langfahrtsegler. Und treffe dich hier jetzt gerade auf der Hanseboot. Was treibst du hier auf der Hanseboot?
Ich habe hier Vorträge gehalten über den Goethe-Kanal. In meinen Augen ein sehr lohnenswertes Ziel, vor allen Dingen auch mit dem Segelboot. Die meisten denken ja immer, das ist nur sowas für Motorboote. Und da ich da schon dreimal durchgefahren bin und das so viel Spaß gemacht hat, jedes Mal habe ich gedacht, kann ich da einfach mal vielleicht ein bisschen Aufklärung betreiben und habe einfach vom Goethe-Kanal geschwärmt, den ich einfach sehr gerne mag, auch okay. Mit dem Segelboot.
Was sind die Vorzüge vom Goethe-Kanal? Was ist da der Reiz?
Es ist diese Idylle und Ruhe, die dieser Kanal ausstrahlt. Es geht ja einmal quer durch Schweden bis auf 90 Meter über dem Meeresspiegel. Und es sind 58 Schleusen, 50 Brücken. Da muss man natürlich ein bisschen was beachten, dass es dann auch Spaß macht und nicht zum Stress wird. Aber wenn man genug Zeit mitbringt und sich da so richtig treiben lässt, heißt immer so Leben im Fünf-Knoten-Takt, ist so der Slogan dort, dann ist das, finde ich, eine wunderbare Oase zum Abschalten mitten in der Natur.
Mhm. Mal was anderes als der reine Segelurlaub.
Ja. Genau, wir segeln ja viel und häufig und oft und überhaupt. Und ich fand es auch mal ganz witzig, da jetzt ein bisschen zu tuckern, vor allem mit zwei kleinen Kindern. Aber man kann da durchaus auf den Seen auch die Segel setzen. Also man muss da nicht nur durchmotoren.
Mhm. Also da ist schon noch genug Wind, dass man zwischendurch mal so ein bisschen Segelpause machen kann zwischen
absolut,
den ganzen Motoren.
Absolut, absolut.
Okay. Du hast in der Auszeit und der Segeln schon beschrieben, den Kanal. Damals bist du zu zweit mit deinem Kumpel unterwegs gewesen und diesmal das erste Mal mit Kindern?
Genau, ich bin mit meiner Frau und unseren zwei Kindern sozusagen 3 Wochen durch den Goethe-Kanal gefahren, ab Stockholm. Vorher gab es eine Zubringer-Crew, die mit mir 2 Wochen lang das Schiff dort hochgesegelt hat, von Hamburg aus. Mhm. Und von Göteborg dann eine Woche mit anderer Crew habe ich das Schiff wieder zurückgeholt. Also habe sozusagen um den Sommerfamilienurlaub etwas herumgebaut, um mal eine andere Region zu sehen als den typischen Sommerurlaub, den wir sonst machen, irgendwie Kiel aus der Schleuse. Und dann gucken wir mal, wo wir hinfahren, sodass wir mal ein bisschen weiter über den Tellerrand gucken konnten, da mit den Kindern.
Ja, guter Gedanke, klar. Ja. Quasi Landurlaub unter Segeln.
Genau.
dann bist du jetzt noch unterwegs hier auf deinem Ostsee-Seminar. Erzählst du da ein bisschen was dazu?
Ja, der Goethe-Kanal war nur ein Vortrag hier. Ich erzähle auch noch was über Ankern. Und wir machen aber eben auch jedes Jahr zur Hanseboot, in der Regel am ersten Wochenende, das Hanseboot-Ostsee-Seminar, wo es vor allen Dingen darum geht, die Ostsee mal noch etwas weiter zu erschließen. Denn für viele, habe ich immer wieder festgestellt, ist die Ostsee irgendwie so Dänemark, schwedische Südküste zu Ende oder vielleicht auch noch Schärengarten an der schwedischen Westküste. Aber es gibt ja noch ganz viel mehr. Also Haparanda, so der nördlichste Punkt der Ostsee, ist ja von Kiel weiter entfernt als Rom von Kiel. So, und das wissen wir viele gar nicht, wie groß diese Ostsee da hinten noch ist. Botnischer Meerbusen, finnischer Meerbusen, St. Petersburg, die baltischen Staaten. Und darüber erzählen wir ganz viel. Wo kann man da hinfahren? Wie geht das mit dem Einklarieren zum Beispiel? Wie muss man sich vorbereiten? Welche Ausrüstung braucht man? Meno Schrader ist dabei, erzählt über die Großwetterlage, dass man auch so ein bisschen Planungssicherheit hat, soweit das beim Wetter geht. Und ich erzähle noch was über Scherennavigation zum Beispiel. Also so ein ganz bunter Tag, ein bunter Programmmix. Mhm. In der Regel ist auch noch jemand dabei, eine Crew, die in irgendeiner Form die Ostsee bereist hat. Länger als nur eine Woche, sondern mehr so 3, 4, 5 Monate, die dann uns mit auf ihre Reise nehmen. Ja, und so haben wir dann so einen vollumfänglichen Tag, der irgendwie von 10 bis 16 Uhr geht und hoffentlich vielen Menschen Mut macht, da auf der Ostsee ein bisschen weiterzufahren. Ich persönlich mag das Seminar sehr gerne, es ist immer eine schöne Stimmung irgendwie. Man merkt so diesen Aufbruch schon, obwohl die Hanseboot ja im Oktober liegt.
Ja, genau, dann hat man dann eine ganze Menge Zeit zum Planen, bis man dann aufbrechen kann.
Absolut, ein bisschen planen sollte man da auch. Man kann dann natürlich wahrscheinlich mit 2 Wochen Vorbereitung irgendwie losfahren, braucht ein paar Seekarten, hier und da ein bisschen Ausrüstung, vielleicht noch wie Schernägel und solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen ist die Ostsee ja immer noch ein sehr einfaches Revier im Vergleich zu anderen Revieren. Und vor allen Dingen ein unglaublich behütetes Revier. Alle paar Meilen Hafen, von bestimmten Stellen mal abgesehen. In Polen vielleicht oder so. Oder auch in Litauen, Lettland. Aber ansonsten ja, ich finde, das ist eines der schönsten Reviere der Welt. Und ein bisschen waren wir ja schon unterwegs und können das vielleicht vergleichen.
Ja, ich glaube, du hast schon genug Erfahrung auf der Ostsee gesammelt.
Ja, so um die, was sind das, 35.000 Meilen ungefähr.
Alles klar, ist die Ostsee also auch groß genug für solche Entfernungen?
Ja, ich habe noch zwei weiße Flecken auf der Karte, wo ich nochmal irgendwann hin muss.
Okay. Ja, wie geht's weiter? Gibt es neue Projekte? Gibt es was wir noch berichten können?
Ja, sagen wir mal so, ich habe mich jetzt, ich hatte immer so ein Hin und Her in meinem Kopf. Mache ich Segeln zu meinem Beruf oder gehe ich doch in meine alte kaufmännische Schiene zurück,
das
wo ich herkomme?
Das ist doch meine Wahl, oder?
Ja, ich habe mich jetzt ja auch entschieden. Ich habe Segeln zu meinem vollumfänglichen Berufsfeld gemacht. Und wir haben eine Webseite gestartet, die heißt blauwasser.de, wo wir über das Langfahrtsegeln berichten. Nicht nur wir, ganz viele andere Segler kommen auch zu Wort. Also jeder, der irgendwie etwas hat, was anderen Seglern weiterhelfen kann, das stellen wir da in Artikelform rein, kann man Dinge nachlesen über navigatorische Themen, Kommunikation, Energiemanagement, Schiffsausrüstung, also von bis sehr breit gefächert, versuchen wir dort eben Wissen weiterzugeben, was in irgendwelchen Köpfen schon drin ist und was andere vielleicht gerne wissen wollen, die noch nicht so weit sind.
Super informativer Artikel. Ich habe da auch schon des Öfteren mal vorbeigeschaut und der Blog ist auch in meiner Blogroll mit abonniert auf jeden Fall. Und lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal im Januar auf dem Blauwasserseminar. Da werden wir dich auch besuchen auf der Boot in Düsseldorf.
Ja, das freut uns.
Und erstmal hier jetzt vielen Dank für das Interview und wir werden uns bestimmt nochmal zwischendurch vielleicht irgendwie.
Ja, danke. Hat mich gefreut und euch einen guten Start mit eurem Projekt. Finde ich schön, dass es das gibt.
Ja, vielen Dank.
Ja, das war das Interview mit Sönke Röber. Sönke hatte es relativ eilig, hatte viele Termine auf der Hanseboot zu absolvieren und wir haben uns dort glücklich geschätzt, dass er uns ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit erübrigen konnte. Jetzt kommen wir noch zu Rainer Lente. Rainer Lente ist Mitarbeiter bei der populären Meeresschutzorganisation Sea Shepherd. Rainer erklärt uns ein bisschen was zu Sea Shepherd generell. Was macht Sea Shepherd? Was ist die Aufgabe, die sich Sea Shepherd auf die Fahne geschrieben hat? Es geht um aktuelle Projekte, die im Moment international, aber auch in Deutschland laufen. Natürlich geht es darum, wie kannst auch du Sea Shepherd wirkungsvoll unterstützen? Was gibt es für Möglichkeiten, sich bei der wichtigen Arbeit von dieser Organisation einzubringen? Und es geht dann noch dabei darum, wie ein Lottogewinn die Arbeit von Sea Shepherd ganz deutlich weiterbringen konnte. Und dazu jetzt das Interview mit Rainer Lente.
So, wir sind am Stand von Sea Shepherd. Der Rainer Lemke ist jetzt bei mir. Und Rainer, erzähl mir einfach mal Sea Shepherd. Man hat das Logo schon oft gesehen. Und Jolly nennt sich der Totenkopf mit den gekreuzten Stäben. Und was steckt in der Sea Shepherd? Wer ist Sea Shepherd? Was macht Sea Shepherd?
Genau, Sea Shepherd ist eine Meeresschutzorganisation. Ist gegründet 1977 bereits in den USA. Ja, und unser Jolly Roger hier, den... Das ist der Hirtenstab und Neptuns Dreizack.
Okay.
Wir nennen uns auch gern oder oft Neptuns Navy, weil wir uns wirklich um die Meeresbewohner kümmern. Und wir sehen uns so als die Beschützer der Wale, der Delfine, Haie, Schildkröten.
Genau die Kameraden, die einem auch einen Haufen Spaß machen, wenn man dann über die Reling schaut und plötzlich so eine Schule Delfine oder man hat auch mal die Gelegenheit, Wale zu beobachten. Und ihr kümmert euch darum, dass wir auch in Zukunft weiterhin Wale besuchen können und dass weiterhin Wale auch bei uns sich wohlfühlen.
Genau, wir hoffen, dass wir mit unserer Arbeit natürlich ganz viel erreichen.
Ja,
und wir sind halt jetzt hier in Deutschland, das noch anschließend, seit 7 Jahren hier niedergelassen. Sea Shepherd ist ja keine Organisation, wie man das so ursprünglich kennt, mit einem festen Verwaltungssitz, wo dann so ein Apparat arbeitet, sondern wir haben viele Niederlassungen und jede Gruppe arbeitet im Grunde genommen für sich eigene Kampagnen aus. Und wenn große Kampagnen wie zum Beispiel die Walfangkampagne oder jetzt Schutz der Thunfische vor Gabun, Westafrika, wenn sowas anliegt, dann arbeiten wir alle zusammen.
Okay. Was gibt es da aktuell für Projekte? Was kann man jetzt gerade so erzählen? Was passiert gerade bei euch?
Also wir bereiten uns aktuell vor auf die Antarktis-Kampagne. Die japanischen Walfänger wollen wohl in diesem Jahr wieder losfahren, obwohl durch das Urteil vom obersten Gerichtshof in Den Haag ganz klar gesagt wurde, das ist nicht legal. Mhm. Darauf bereiten wir uns vor. Sollten die Walfänger nicht fahren, wissen wir aus der Vergangenheit, dass da enorm großes Potenzial ist an, illegalen Fischern, die auf Tiefseedorsch gehen und so weiter. Mhm. Wir hatten vor 2 Jahren da ein riesen Stellnetz geborgen. Das war 74 Kilometer lang. 74 Kilometer, also von Hamburg nach Kiel.
Wow, Wahnsinn.
Das haben wir dann an Bord genommen,
ja,
und konnten beweisen, dass Schiffe, die wir da gesichtet haben, auch zuzuordnen waren. Wir haben das Interpol übergeben und so weiter. Also das ist ein Teil unserer Arbeit. Wir haben da immer jetzt ein Auge drauf. Wir sind vor Westafrika, Gabun. Thunfisch wurde da gefangen. Es gab ganz viele Lizenzen. Es gab aber auch ganz viele Wilderer. In Zusammenarbeit mit der gabunesischen Regierung haben wir das getan. Und konnten eigentlich bei jedem kontrollierten Schiff feststellen, dass da Fehler vorhanden waren oder auch illegal. Neben dem Thunfisch haben die ganz gerne noch Haie gefangen, um denen die Flossen abzuschneiden. Das ist ein schönes, ganz großartiges Nebengeschäft. Das haben sogar lizenzierte Thunfischfischer, haben nebenbei noch mal ein paar Haie gefangen. Also solche Sachen konnten wir nachweisen. Wir konnten da ganz viele Tiere, Wale, Walhaie aus Netzen befreien, also die eigentlich als Beifang sonst irgendwie über Bord gegangen wären. Die hätten die rausgezogen. Also die hätten da. Also
sie wären auf jeden Fall gestorben, sie wären ja auf jeden Fall dabei draufgegangen.
Genau, die wären gestorben, die nehmen da keine Rücksicht. Ob da jetzt ein Walhai mit im Netz ist oder nicht, das kommt erstmal an Bord und wird dann wieder. Ja, entsorgt, sage ich mal.
Ja.
Denn für die Fischer ist das wirklich nur unnützer Kram und Gewicht im Netz. Und ja, dank der Unterstützung auch der Regierung von Gabun, die haben dann gesagt, so, hier wird das Fangen eingestellt, die Tiere müssen befreit werden, die sind geschützt. Und das war ganz großartig, da konnten wir also ganz viel Gutes tun.
Also ihr habt quasi auch so ein bisschen euch die Aufgabe genommen, die Leute darauf aufmerksam zu machen, was denn überhaupt passiert.
Genau.
Ja.
Genau.
Und wenn jetzt die Regierung von solchen Missständen erfährt, passiert dann auch was von den Regierungen aus? Oder seid ihr da quasi alleine auf weiter Flur, die da praktisch handeln?
Genau, generell ist es so, dass wir ganz allein auf weiter Flur sind. Wie jetzt im Fall von Gabun oder auch in Mexiko haben wir das gerade, so eine Kooperation, die sich auf ein ganz kleines Gebiet beschränkt, dann funktioniert das. Mhm. Aber generell sind wir auf uns alleine gestellt. Wir handeln zwar, es gibt eine Charta der Vereinten Nationen, die so Nichtregierungsorganisationen berechtigt, das, solche Aufgaben wahrzunehmen. Und nach diesem Gesetz, nach diesem Rahmen handeln wir auch. Also wir machen das nicht willkürlich oder... sondern wir haben schon einen Rahmen, an dem wir uns halten müssen.
Ja.
Denn sonst könnten wir unsere Arbeit auch gar nicht erfolgreich fortsetzen.
Ja.
Das ist, das muss man ja wissen. Deswegen, du sprachst das an mit unserem Piratenlogo. Dass, ja. Leute denken ganz oft, oh ja, das ist so ein ganz wilder Haufen, die machen hau drauf. Aber ja, doch, wir haben schon so einen Rahmen.
Ihr haltet euch schon an die gegebenen Gesetze.
Genau.
Und, gut, aber es sorgt schon auch dafür, dass die Regierungen einfach darauf aufmerksam werden,
genau,
Missstände erkennen und vielleicht auch Gesetzesänderungen herbeiführen.
Eben durch unsere direkten Aktionen. Also wir fahren ja auch nicht hin und protestieren irgendwo und halten dann Schilder hin, bitte tötet jetzt keine Wale mehr, sondern oder keine Haie, sondern wir nehmen denen halt die Netze weg, die Leinen weg, wir behindern, wir stören und wir haben natürlich immer Kamerateams dabei und Fototeams und machen das dann auch öffentlich. Das ist ja ganz wichtig.
Ja. Jetzt ist natürlich Gabun und Antarktis ein riesen Gebiet. Wir sind hier in Deutschland. Was können wir tun? Gibt es hier Aktionen? Kann man sich möglicherweise bei euch auch einbringen? Kann man mit euch mit zusammenarbeiten?
Genau, also in Deutschland, Entschuldigung. In Deutschland haben wir ganz oft, wir veranstalten so Beach Cleanups, nennt sich das. Beach Säuberungsaktionen, aber das ist bundesweit, das geht vom Bodensee bis an die Nordsee, Ostsee.
Mhm.
Denn ganz viel Müll kommt zum Beispiel über unsere Flüsse auch in die Nordsee. Also wir reinigen Flussläufe. Da kann jeder gucken auf unserer Homepage. Wir veröffentlichen einen Termin. Gerne kommen und helfen.
Ja.
Auch selber organisieren. Wir bieten so Programme an, dass man zum Beispiel Strand- oder Flussabschnitte übernehmen kann. Das Gleiche machen wir auch für Kinder- und Jugendeinrichtungen. Die können das übernehmen. Das wird sehr gut angenommen. Ja, jeder kann selber Eigeninitiativ irgendwas machen.
Man kann immer mal ein Stück Plastik aufheben, wenn man es findet, und einfach richtiger sein.
Einfach, wenn man eine Flasche mitnimmt, zwei wieder zurück, ist eine tolle Sache. Und natürlich suchen wir auch Mitarbeiter.
Ja.
Manchmal, also zurzeit sind die Bewerberlisten zwar geschlossen, aber das wird sich sicherlich auch wieder ändern.
Aha.
Und dann kann man uns auch mit Manpower unterstützen.
Okay.
Man kann uns unterstützen durch Spenden natürlich. Und auch die Käufe von unserem Merchandise, das ist ganz wichtig. Damit finanzieren wir uns. Denn wir haben zum Beispiel kein Händlernetz oder so. Das machen alles unsere Freiwilligen, die Volunteers, die die Stände betreuen. Und dadurch gehen die Gelder direkt in unsere Aktion. Also das ist, spielt alles, das eine spielt mit dem anderen zusammen.
Ja, ist ein ganz großer Anteil an Freiwilligkeit und an Leuten, die einfach erkannt haben, dass was getan werden muss. Ne?
Genau.
Okay. Ja. Und wenn man euch erreichen will, wenn man euch helfen will, wenn man vielleicht was spenden will oder wenn man eure coolen Klamotten kaufen will, wo kann man euch finden?
Genau, also Sea Shepherd, www.sea-shepherd.de. Das ist unsere Webseite. Oder auf Facebook auch Sea Shepherd. Wir haben, eigentlich hat jedes Land eine eigene Seite, Sea Shepherd Deutschland. Sea Shepherd Global ist die Hauptseite. Da gibt es immer die neuesten Nachrichten aus aller Welt. Und da kann man uns erreichen. Inzwischen haben wir auch eine tolle App hier in Deutschland. Alle Termine werden da veröffentlicht, alle News kommen aufs Handy. Und das ist eine ganz schöne Sache. Übrigens auch für Leute, die zum Beispiel kein Facebook nutzen oder nutzen wollen. Unsere Facebook-Inhalte werden da dargestellt, ohne dass man sich einloggen muss oder ein Konto gar haben muss. Das finden viele ganz interessant. Und deswegen ist man auch immer ganz nah dabei, weil die Facebook-Updates halt ganz wichtig sind. Das ist ein Punkt, den wir haben. Wir brauchen die Öffentlichkeit. Und manchmal muss das ganz schnell gehen, dass viele Leute Bescheid wissen. Und das nutzen wir so.
Ja, gut. Die neuen Medien laden ja dazu ein.
Genau.
Super. Ja. Okay. Gibt es noch was zu erzählen? Hast du noch Neuigkeiten für uns? Kannst du noch irgendwas?
Ja, Neuigkeiten, genau. Also ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt wieder in die Antarktis und da werden wir das erste Mal unser neues Schiff haben, die Ocean Warrior. Das ist ein Neubau, ein Lotteriegewinn. Wir haben das Schiff im Lotto gewonnen. Also
nein.
Ja, in Holland ist es so, dass man als Organisation so ein Wunschprojekt einreichen kann bei der holländischen Postcode-Lotterie. Da werden die Jackpots nicht an Personen ausgespielt, sondern jeder Lotto-Teilnehmer kann nur eine gewisse Summe gewinnen. Der Rest kommt in den Topf. Und am Jahresende wird das dann immer an Organisationen und Vereine ausgelost. Und wir hatten vor 2 Jahren uns da beworben mit unserem Projekt Schiffe, ein Schiff für die Antarktis, und haben tatsächlich gewonnen, den Zuschlag bekommen. Das ist ein hypermodernes Schiff, was uns endlich ermöglicht, die Geschwindigkeiten der Walfänger, der Harpunenschiffe auch mitzugehen. Sogar noch schneller natürlich mittlerweile, die neueste Technik. Und dieses Schiff ist jetzt auf dem Weg nach Australien, wird ausgerüstet und greift dann aktiv da ins Geschehen ein. Also das ist auf jeden Fall eine gute Neuigkeit, da freuen wir uns alle. Wir hatten jetzt in Amsterdam gerade erst die Einweihung und das ist wirklich ein großartiges Schiff geworden, was uns endlich mal die Möglichkeit gibt, auch nicht nur hinterher zu fahren, sondern auch diesmal wirklich aktiv vorher was zu unternehmen. Das ist schon ganz wichtig.
Ja, ihr könnt jetzt einfach gezielter ärgern, ne?
Genau, also gezielt, ja. Vorher war es wirklich so, wir haben versucht, das Fabrikschiff zu finden. Die Betonung liegt auf Versuchen.
Ja.
Dann haben wir die Verladeeinrichtung, hinten die Rampe blockiert, so lange wie es ging. Und das war es. Mehr konnten wir eigentlich gar nicht tun.
Ja, wie macht man das? Wie blockiert man so eine Rampe? Ich meine, die haben ja was dagegen. Die wollen ja, dass ihr da wegbleibt.
Genau. Man muss, das spielt viel zusammen. Also wenn man Glück hat und trifft gerade dieses Fabrikschiff ohne Wächterschiffe, ohne drumherum surrounded Begleitschutz, dann klappt das wunderbar. Dann setzt man sich einfach dahinter und hält denselben Kurs und versucht dieselbe Geschwindigkeit zu halten wie die Walfänger. Wenn die natürlich mit ihren Begleitschiffen auftauchen, dann gibt es immer Gedränge und dann werden Manöver gefahren und dann werden Störaktionen gemacht. Letztendlich kommt ganz oft das Fabrikschiff wieder. Wir müssen neu ansetzen mit der Suche. Und die Situation wird jetzt gar nicht mehr stattfinden. Ja. Weil wenn wir auf die Flotte treffen, dann sind wir jederzeit in der Lage, das zu kontrollieren. Und das hatten wir vorher gar nicht. Mhm. Also das war, viele kennen uns natürlich von Whalewars zum Beispiel, aus diesen Fernsehdokumentationen. Da wird das immer gut dargestellt, wie wir da vor Ort kämpfen. Aber wie es dazu kommt und wie das wirklich passiert, das ist eine ganz andere Geschichte. Und ja, also wir sind total happy und zuversichtlich, dass das dieses Jahr, sollten die wirklich wieder losfahren, eine ganz andere Nummer wird wie die Jahre zuvor.
Ja, habt ihr jetzt richtig Möglichkeiten mit dem neuen Schiff?
Genau.
Super, toller Glücksfall, ja. Prima. Ja. Ja, hat zwar die richtigen getroffen, ne?
Ja, Gott sei Dank,
ja. Ja, sehr schön.
Muss man sagen.
Super. Ja. Ja, dann vielen Dank fürs Interview.
Ja, ich danke. Ja,
die Kontaktinformationen, die kommen auch nochmal bei uns in die Shownotes und jeder, der sich dafür interessiert, kann sich dann direkt über unsere Shownotes bei euch melden.
Wunderbar.
Und direkt aktiv mitarbeiten.
Genau.
Super, alles
ja,
klar.
Danke,
vielen Dank.
Ja.
Toll, dass du heute wieder bei unserem Segeltalk mit an Bord warst. Alle Infos und Links zur heutigen Episode findest du auf www.glückspiraten.de. Hier entdeckst du auch viele weitere Tipps und Buchempfehlungen rund ums Genusssegeln, Reisen und das Leben auf dem Wasser.